Herzlich willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute wieder Carsten Röhmheld zu Gast. Er ist schon zum dritten Mal da. Er ist der Kapitalmarktstratege von Fidelity International. Fidelity kennt ihr, die sind vor allem in Amerika schon lange im Bitcoin-Geschäft tätig, aber auch in Europa gibt es da Bitcoin-ETF-ähnliche Produkte, ETPs heißt das. Wir sprechen natürlich über die Akzeptanz von Bitcoin durch institutionelle Investoren in Europa, aber wir machen vor allem so einen ganzen globalen Überblick über das, was in Deutschland los ist mit der EU, mit dem Euro, warum Italien und Griechenland plötzlich bessere Wachstumswerte haben als Deutschland oder Österreich. Wir sehen uns an, wie lange die Amerikaner noch Schulden aufturmen können und warum die Japaner in ihrem Währungsmarkt im Yen herummanipulieren. Wir fragen uns, warum in China die Deflation herrscht und warum wir trotzdem eine Bedrohung sehen durch chinesische Autobauer oder amerikanische Autobauer, die dann das Herzstück der europäischen Industrie angreifen. Ganz am Schluss sagt er noch den provokanten Satz, also es ist gar nicht so schlecht, wie man glaubt in Deutschland. Also bleibt unbedingt dran bis zum Schluss. Und wenn ihr bei vor allem diesen Hintergründen Bock bekommt, euch Bitcoin näher anzusehen, Bitcoin-Kauf, Verkauf, Sparplan, dann auf jeden Fall bei Coinfinity mit dem Code WasBitcoinBringt bekommt ihr dort 21%. Das gilt auch 21% auf die Gebühren die ersten 6 Monate natürlich. Und das gilt auch für bestehende Kunden und Kundinnen. Also schaut auf jeden Fall rein bei Coinfinity und holt euch auch die Bitbox O2 Hardware Wallet, um eure Bitcoin selbst zu halten. Essentiell und wichtig, brauche ich fast niemandem zu sagen, sage ich euch trotzdem auch mit dem Code, was Bitcoin bringt, mit einem kleinen Rabatt. Und jetzt geht's gleich los mit Carsten Röhmheld von Fidelity International. Carsten Röhmheld von Fidelity International in Frankfurt, Kapitalmarktstratege. Herzlich willkommen zurück.
Vielen Dank, Nico. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Jetzt habe ich deinen Titel richtig erwischt, oder?
Ganz genau.
Wunderbar.
Passt.
Du bist schon zum dritten Mal hier. Ich habe nachgesehen.
Das freut mich.
Letzte Mal vor 1,5 Jahren ungefähr,
ja.
Vielleicht einem Jahr. Du hast die Märkte im Blick. Wir reden heute über Aktienmärkte, Finanzpolitik, Geldpolitik, Bitcoin natürlich. Gib uns mal bitte den groben Overview. Was ist denn derzeit los? Es wirkt ein bisschen verwirrend. Steigen die Zinsen jetzt? Fallen sie? Was ist es? Was geht?
Das ist wirklich etwas verwirrend, zumal auch die Zentralbanken in ihren Aussagen sich relativ ständig ändern. Herr Powell hat uns letztes Jahr noch eine Zinssenkung versprochen im November, Dezember und ist jetzt letzte Woche deutlich zurückgerudert, weil die Zahlen es einfach nicht hergeben. Ich rechne nicht damit, dass wir eine Zinssenkung in den USA dieses Jahr kriegen. Die konjunkturelle Lage ist zu gut, die Gefahr, dass die Inflation weiterhin hoch bleibt, ist zu groß und die Nähe zum US-Wahlkampf wird auch zu ausgeprägt, als dass die Fed jetzt noch Wahlgeschenke machen könnte. Also ich glaube, dieses Jahr wird in den USA nichts passieren. In Europa, Eurozone, EZB, da wird es eine Zinssenkung geben. Da ist die konjunkturelle Lage deutlich gemäßigter. Die Inflation ist schon stärker runtergekommen. Ich glaube, die EZB wird im Juni die Zinsen senken. Also ganz im Gegensatz zu den USA. Und diese Abkopplung ist auch historisch ungewöhnlich.
Wie ist die Inflationslage in Deutschland?
In Deutschland ist sie auch relativ gut nach unten gekommen. Wir haben Zahlen knapp über 2,5% ungefähr um den Dreh und damit in der Nähe des Zielkurses der EZB. Das ist insofern positiv, aber die wirtschaftliche Lage ist noch nicht wirklich berauschend. Wir haben knapp positives GDP-Wachstum, also Bruttoinlandsproduktswachstum und sind jetzt an der technischen Rezession vorbeigeschrammt. Also wir haben schon auch 2 Quartale Negativwachstum in Folge gehabt im letzten Jahr. Wir kommen zwar ein bisschen raus, aber das Wachstum ist nicht berauschend.
Und die Stimmung?
Stimmung ist mittelmäßig. Also in Europa ist sie mittelmäßig und interessanterweise werden wir so ein bisschen von den südlichen Regionen gerade überholt. Die haben ihre Hausaufgaben deutlich stärker gemacht seit der Pandemie. Sie haben natürlich auch ein paar mehr Transferleistungen bekommen, muss man zugeben. Aber was das Wachstum betrifft, sind Portugal, Spanien, Griechenland, Italien besser als wir aktuell in Deutschland. Das ist schon ungewöhnlich. Und der zweite Punkt, der mich besonders auch positiv überrascht hat, ist, dass zum Beispiel Griechenland seine Quote des Haushaltsdefizits deutlich nach unten gefahren hat. Also die Griechen haben ihre Hausaufgaben damals in der Krise sehr deutlich gemacht, haben wirklich stark restrukturiert, haben einen Sparkurs gemacht. Die Politik hat sich sehr gewandelt und die Griechen haben inzwischen die Nase vorn.
Also ich muss jetzt, Moment, in welche Krise?
Die Euro-Krise 2011-12, okay. Ja, als wir sozusagen in Griechenland kurz vor dem Grexit stand, wenn ich mal so möchte, sagen möchte. Und damals wurden die Griechen knapp gerettet, aber wir haben alle ihnen einen sehr drastischen Sparkurs verordnet, den sie dann auch wirklich umgesetzt haben. Und ja, im Moment haben sie die Nase vorn tatsächlich. Also was das Haushaltsdefizit angeht und das Wachstum, sind sie besser als Deutschland.
Die Frage war jetzt auch nicht mit Tongue in Cheek, ja. Also man muss ja inzwischen wirklich fragen, bei welcher Krise. Also reden wir jetzt da von der Inflationskrise oder von der Covid-Krise oder eben von der Euro-Krise, ja. Die ja inzwischen auch schon was 12 Jahre zurückliegt. Ja. Also das ist schon ziemlich lange. Darf ich dich fragen, seit wann machst du eigentlich den Job? Seit wann bist du quasi im Kapitalmarkt?
Ja, fest im Job bin ich seit Ende der 90er Jahre. Also ich bin 98 eingestiegen, damals als Fondsmanager bei einer Tochter der Commerzbank, ADIC Investment damals noch als Fondsmanager. Und ja, also insofern 25 Jahre mache ich den Job jetzt auch schon.
Hast du da in der Zeit eine Phase erlebt, in der wir nicht alle 2 Jahre irgendwo einen Flächenbrand hatten, ein Erdbeben, eine Krise oder?
Nein, es war tatsächlich, hat eine Häufung stattgefunden in letzter Zeit. Das erste, was ich erlebt habe damals, war natürlich die Dotcom-Blase, ja. Das kam relativ schnell, danach die Finanzkrise in einem gewissen Abstand. Die Abstände waren aber damals aus meiner heutigen Sicht jedenfalls etwas größer. Die Krisen jetzt, gut, die Corona-Pandemie war jetzt in dem Sinne nicht vom Finanzmarkt beeinflusst, aber insofern haben wir in letzter Zeit schon ein bisschen eine Häufung von Krisen erlebt, die auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass die Zentralbanken und auch die Regierungen immer stärker ins Wirtschaftsgeschehen eingreifen. Und diese Eingriffe, die helfen zwar kurzfristig, sie erhöhen aber auch die Krisenanfälligkeit aus meiner Sicht. Denn die Zentralbanken haben eigentlich seit Jahren schon die Zinsen immer ein Stück niedriger gesetzt, als sie eigentlich hätten sitzen müssen. Und damit haben sie natürlich auch gewisse Exzesse und gewisse Fehlallokationen von Kapital begünstigt. Und das spüren wir beispielsweise in der Finanzkrise, als dort diese große Immobilienkrise von den USA ausgelöst wurde und in anderen Krisen, die wir seitdem gesehen haben.
Was machen denn die Italiener und die Spanier und die Portugiesen? Bleiben wir vielleicht mal bei Italien, das ist die größte südeuropäische Wirtschaft. Was machen die denn anders und besser als Deutschland oder Österreich?
Sie haben natürlich ein bisschen den Vorteil, dass sie von größeren Transferzahlungen profitiert haben nach der Covid-Pandemie. Da gab es ja eine große Allokation von Geldern, die zum Stimulus beigetragen haben. Die sind natürlich eher von Nord nach Süd geflossen. Insofern haben die südlichen Länder davon stärker profitiert. Aber sie haben auch durchaus ein paar Versprechen eingelöst, die vielleicht vorher bei der Übernahme der neuen Regierung unwahrscheinlich waren. Frau Meloni hat sich auch durchaus ins konservativere Spektrum reingerückt. Sie war ja immer als eine stark Rechtsaußenpolitikerin verschrien, hat aber eine Politik gemacht, die durchaus etwas konservativer erscheint, als es vielleicht vorher der Fall war. Aber insgesamt haben die südlichen Länder natürlich profitieren von einem stärkeren Arbeitsmarkt, von ein paar strukturellen Reformen, die wir in Deutschland zum Beispiel nicht wirklich umsetzen. Und damit wird auch ein Stück weit Wachstum produziert. Also insofern haben sie wahrscheinlich auch wirklich von diesen Transferzahlungen stärker profitiert. Aber sie haben natürlich den Sparkurs zum Teil umgesetzt, den wir in Deutschland eben nicht umgesetzt haben bis jetzt. Die Italiener, muss man zugeben, haben eben noch ein sehr hohes Haushaltsdefizit. Aber die Griechen haben, finde ich, in dem Punkt wirklich den Vogel abgeschossen, weil sie wirklich ihre Schuldensituation deutlich verbessert haben insgesamt.
Aber das ist interessant. Also wir sitzen jetzt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir jetzt hier sitzen und Griechenland quasi. Imagemäßig müssen sie weiterhin dran arbeiten. Ich glaube, das ist hängen geblieben. Aber in Wahrheit ist also das Image der Pleite Griechen ist offenbar nicht mehr korrekt.
Nein,
ist also nicht was mehr haben die gemacht?
Die Griechen haben wirklich das umgesetzt, was man ihnen gesagt hat. Nämlich die Deutschen haben damals sich natürlich auf dem hohen Ross erwiesen und haben den Finger gezeigt und gesagt, ihr müsst jetzt sparen, sonst könnt ihr gebt zu viel Geld aus für Wohltaten im sozialen Bereich. Ihr leistet euch zu viel Urlaub, zu viele Freizeiten, zu viele Dinge, die einfach mit starken Problemen verbunden waren auf Dauer. Also wie sozusagen die Kapitalallokation nicht funktioniert. Und die Griechen haben wirklich einen drastischen Sparkurs dann gemacht.
Sie haben aber das heißt, sie haben den Staat geschrumpft.
Sie haben den Staat geschrumpft, in der Tat, und haben also versucht, auch zu umzustrukturieren innerhalb des Staates. Da sind natürlich nach wie vor Misswirtschaften im Gange, aber insgesamt sind die Ampeln in die richtige Richtung gelenkt worden. Und so etwas in Deutschland, so eine Art Wachrütteleffekt zum Beispiel, haben wir ja in den letzten Jahren eher nicht erlebt, sondern wir ruhen uns auf unseren Lorbeeren von der Vergangenheit aus, die Automobilindustrie, die Industrie insgesamt, chemische Industrie, das sind die Wachstumspferde der Vergangenheit, die aber heute in einer ganz anderen Konkurrenzsituation stehen. Automobilunternehmen werden überrollt von E-Mobilität, von natürlich Tesla oder chinesischen E-Autos, die den Markt erobern. Und man kann einfach nicht mehr mit der gleichen, ich will nicht sagen Arroganz, aber doch mit der gleichen Historie an diesem Markt operieren. Und deswegen ist die Industrie schon ein bisschen in Gefahr in Deutschland.
Ich habe fast den Eindruck, wenn man sich Griechenland anschaut oder ein noch extremerer Fall ist Argentinien, es muss erst noch viel schlimmer werden, bevor endlich was geschieht.
Diese Länder sind natürlich auch nicht ganz vergleichbar. Wenn ich Argentinien nehme, die haben ja eigentlich alle paar Jahre tiefste Krisen und die Währung wird abgewertet und ähnliche Dinge. Und ich meine, auch Griechenland ist ja nach wie vor sozusagen ein Emerging Market, wenn man so will. Also das ist auch nicht ganz vergleichbar mit dem, was wir in den Industrieländern haben insgesamt. Aber es stimmt schon, ich glaube, das Wachrütteln, das dauert viel länger bei etablierten Systemen, die sich in gewisser Weise Dinge geleistet haben über längere Zeit, die sie sich vielleicht nicht hätten leisten können. Das dauert einfach länger. Und man muss sagen, die Deutschen ruhen sich natürlich auch ein bisschen auf der Schuldenquote aus. Die ist immer noch vergleichsweise gut. Also Italien hat natürlich eine viel höhere Staatsverschuldung als Deutschland. Insofern ist das ein Plus, wo wir noch gewisse Reserven haben in Deutschland.
Aber hat nicht Italien schon lange vor Meloni auch das Pensionssystem zum Beispiel reformiert?
Doch, das haben sie getan. Und das ist ein Punkt, der in Deutschland auch noch ein ganz großes Problem darstellt, weil da sind einfach viele Verpflichtungen finanzieller Natur, die sozusagen gar nicht von den Systemen erfasst werden.
Die impliziten Schulden heißt
es. Die impliziten Schulden, ganz genau. Und das ist etwas, was bedeutet, dass wir eigentlich gar nicht so wohlhabend sind, wie wir vielleicht auf den ersten Blick sein mögen, weil da noch sehr, sehr viele Schulden im Hintergrund stehen, die einfach nicht so in den Büchern stehen, in der offiziellen Staatsverschuldung enthalten sind.
Gut, eine positive Nachricht. In Deutschland ist dafür die Bitcoin-Adoption sehr hoch. Und wenn der Bitcoin-Preis steigt, steigt auch das nationale Vermögen der Deutschen.
Gut, also davon profitieren, glaube ich, im Moment noch nicht ganz so viele Leute, aber ja.
Aber es ist vielleicht eine Überleitung generell zum Thema Geldanlage, Kapitalmarkt, Geldpolitik. Es profitieren nämlich, und das ist das Problem, nicht nur von Bitcoin wenige Leute, es profitieren generell vom Finanzmarkt in Deutschland und in Österreich wenige Leute. Es gibt, glaube ich, die niedrigste Aktienquote im gesamten europäischen Raum, nicht nur EU. Also ich glaube Finnland hat irgendwas bei 30%, habe ich in einer Statistik gesehen, und ja. Deutschland und Österreich liegt bei 6-7%. Das ist lächerlich. Woran liegt denn das?
Die Aktie hat einfach keinen guten Ruf. Und es wird leider von der Politik auch nicht viel dagegen getan. Im Gegenteil, manchmal wird sogar noch Öl ins Feuer gegossen und wird die Aktie als Teufelszeug dargestellt. Und das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass die einzige Phase, in der in Deutschland mal so ein bisschen Aktienkultur aufkam, war damals in der Phase, als die Aktie der Deutschen Telekom eingeführt wurde und dann sozusagen auch von der Fernsehwerbung immer dafür groß geworben wurde und danach ein großer Reinfall kam, in dem die Aktienmärkte deutlich abgewertet haben. Die Deutschen haben so eine Eigenschaft, Dinge immer dann zu hypen, wenn sie kurz vorm Absturz stehen, und danach will es keiner mehr jemals anfassen. Aber wer sich langfristig mit den Aktienmärkten beschäftigt, der weiß, dass eine Altersvorsorge nicht funktioniert ohne Aktien. Die Amerikaner machen es vor. Dort ist die Aktienrente quasi ein vollkommen normaler Baustein in der Altersvorsorge. Und wer langfristige Zeiträume beobachtet, der weiß, wenn er sich nicht am Unternehmenskapital des eigenen Landes zumindest oder überhaupt weltweit beteiligt, kann auch keine ordentlichen Renditen erwarten. Also ich würde mir ein bisschen mehr Rückhalt von der Politik wünschen, dass sie einfach stärker in diese Verantwortung geht. Die Aktienrente ist etwas, was unter der FDP mehr diskutiert wird. Und wenn man die Vorbilder von Skandinavien nimmt, insbesondere Norwegen und Ähnliches, dann sieht man, was für Erfolge auch mit solchen Staatsfonds erzielt werden können. Wenn man sozusagen für jeden Deutschen Geld einzahlt in eine Aktienrente über ganz langfristige Zeiträume, jedes Rückschlagrisiko ist damit ein bisschen ausgehebelt. Es gibt ja auch kaum Zeiträume, die länger sind als 6-7 Jahre, die man braucht, um wieder im schlimmsten Fall, sage ich mal, in ein positives Territorium zu kommen. Also bei der Altersvorsorge im Zweifel ist das überhaupt kein Thema. Deswegen würde ich mir wünschen, dass da einfach mehr Rückhalt existiert, auch von politischer Ebene aus.
Anders als vielleicht ein einzelner Bürger könnte ja der Staat für immer halten.
Genau.
Und das einfach weiterrollen.
Ganz genau. Und das ist ja die Idee dahinter. Aber trotzdem ist die Gesellschaft so negativ gepolt, auch bei uns in Deutschland, und so negativ von dieser, dass Aktien als Spekulationsinstrumente verdammt werden oder bezeichnet werden, das ist so tief verwurzelt bei den Leuten, die sich vermeintlich nicht leisten können. Dabei kann sich eine Aktienanlage wirklich auch jeder leisten, der ein Sparbuch Geld legt, kann theoretisch auch in eine Aktie Geld legen. Aber es wird immer so ein bisschen auch als die Vermögensanlage der Reichen bezeichnet und das können sich die kleinen Bürger gar nicht leisten. Aber auf die Weise, wenn der Staat eben hilft, könnte man es den Bürgern natürlich zugänglich machen.
Man kann es auch generell, es ist ja generell schon inzwischen schon sehr zugänglich und wir haben ja mit ETFs etc. Optionen. Und wir wollen jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, kauft sofort irgendwelche Aktien. Darum geht es überhaupt nicht.
Nein.
Ja, sondern es geht darum, dass vor dem Hintergrund wachsender Inflationszahlen, hoher Schuldenberge und so weiter, muss man ja offenbar irgendwo in irgendwelche Assets hinein.
Ganz genau. Und vor allem die Inflationsfrage ist für mich entscheidend, weil wie wir hier sitzen, haben wir alle solche Inflationszahlen lange nicht mehr erlebt. Also die letzte Generation, die es erlebt hat, war in den 80er Jahren. Da gab es das letzte Mal solche starken Anstiege von Inflation. Und seitdem haben wir in einem Schlafenland gelebt von niedrigen Zinsen, aber auch niedriger Inflation. Und deswegen kennt man auch die Mechanismen gar nicht mehr, die damit verbunden sind. Aber Inflation, wenn sie ein bestimmtes Maß überschreitet, bei einem normalen Maß von 2-3%, ist sie ja einigermaßen gesund. Aber wenn sie ein bestimmtes Maß überschreitet, ist sie ein großes Problem für alle, für Unternehmen, für Konsumenten, für Anleger. Die Kosten sind einfach zu hoch und steigen. Und dagegen muss man gewisse Absicherungen vornehmen, weil die Inflation halt Renditen auffrisst. Und man muss eben alle Renditen langfristig und nach Inflationseffekten betrachten.
Ich muss dazu sagen, ich glaube nicht, dass sie bei 2-3% einigermaßen gesund ist. Aber das ist eine Debatte, die wir lassen. Ich wollte sie nur sozusagen zu Protokoll geben, weil sonst kommen in den Kommentaren, dass ich da nicht Widerstand geleistet habe. hast du Bitcoin?
Ich habe Bitcoin persönlich, ja.
Und bist du happy damit?
Ich bin damit happy. Ich sehe es als Diversifikationsstrategie. Ich finde es eine sehr interessante Art der Anlage, weil mich diese Evolution von Bitcoin extrem interessiert hat. Also wie das entstanden ist, was damit verbunden war, die Idee dahinter, fand ich genial. Es gibt Leute, die sagen, klar, da ist keine Substanz dahinter, aber ich glaube, dass es in den letzten Jahren sich stark etabliert hat. Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben, vermute ich einfach mal, denn es gab schon einige Winter, in Anführungszeichen, von Bitcoin, die überstanden worden sind. Aber derjenige, der in Bitcoin anlegt, muss natürlich mit großen Wertschwankungen rechnen. Also ich war auch jemand, der investiert hat und hat danach erstmal 60% in einer gewissen Phase verloren.
Aber das ist normal.
Genau, es ist normal. Ich glaube, mit zunehmender Akzeptanz, und die wird zum Beispiel über die Einführung von Bitcoin-ETFs in den USA ja auch erzielt, über zunehmende Akzeptanz, eine Verbreiterung der Anlagemöglichkeiten, also auch institutionelle Anleger, die anlegen können, dieses Instrument, wird die Volatilität auf Dauer natürlich auch runtergebracht. Und das heißt, das Instrument etabliert sich und es wird weniger schwankungsanfällig. Das mag den Fans vielleicht nicht so recht sein, weil die natürlich vielleicht auch ein bisschen von dem Adrenalinkick leben, in Anführungszeichen. Aber für einen strukturellen, institutionellen Anleger sind diese Volatilitätsschwankungen einfach schwierig und für ein Portfolio natürlich ungeeignet. Aber ich glaube, je mehr es sich etabliert, desto mehr kommen die Schwankungen auch runter. Aber trotzdem muss man jedem sagen, er sollte sich oder sie sollte sich genau darüber im Klaren sein, in was man investiert. Weil wenn ich Leute erlebe, die sagen, sie scheuen sich vor einer Aktienanlage, fragen aber dann nach Bitcoin, da muss man schon nach der Logik fragen. Denn wer keine Aktie kauft, der sollte auch kein Bitcoin haben. Also am Ende muss man tatsächlich so eine gewisse Evolutionsstufe hinlegen und man muss klar eine gewisse Risikotoleranz auch haben, wenn man das ins Portfolio nimmt.
Es ist ganz lustig, was du gerade beschrieben hast, diese klassische Karriere hin zum Sparbuchsparer, Aktiensparer, Bitcoinsparer. Es ist richtig, dass in Europa und vor allem in Deutschland, aufgrund dessen, dass das mit dem Aktiensparen bis heute so negativ gesehen wird, viele einfach den Sprung machen und einfach über Aktien drüber springen. Ja?
Ja.
Es gibt natürlich auch Argumente. Also das Argument ist natürlich das, dass du bei Aktien natürlich auch noch ein zusätzliches Risiko hast. Gut, mit ETFs kannst du das streuen. Bitcoin ist eine Währung, ist eine Geldform, ist eine härtere Währung halt offenbar als der Euro und der Dollar mit zugegebenermaßen anderen Faktoren, die dann diese Volatilität erzeugen. Also ich kann es schon nachvollziehen, wobei ich auch nicht einer von den Bitcoin bin, die Aktien verteufeln. Ich bin mir nur nicht sicher, in einem Szenario hoher Inflation, finanziell, im Grunde ist es finanzielle Repression. Kann man das so nennen? Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Das kann man so nennen.
Kannst du das kurz definieren?
Finanzielle Repression. Also letzten Endes ist es so, dass über diese höheren Inflationsraten ja die Vermögen abgewertet werden. Letzten Endes die Zentralbanken drucken immer dann Geld, wenn es notwendig ist, wenn irgendwelche Krisensituationen überwunden werden müssen. Und das sorgt natürlich für eine Entwertung des Geldes. Die kriegt jeder Bürger bewusst oder unbewusst mit. Und das macht sich natürlich in einem dauerhaften Vermögensverlust sozusagen kenntlich. Und aus meiner Sicht geht es auch fast gar nicht anders, wie man die hohen Staatsschulden, die heute existieren, abbauen möchte, als über eine längerfristig steigende Inflationsrate. Denn das ist der eleganteste Weg, wie Staaten das schaffen können, dass sie ihre eigenen Schulden auch abbauen können. Denn über geringere Staatsausgaben wird es nicht funktionieren. Dazu sind die Staaten nicht bereit. Die Steuern zu erhöhen, wird kaum eine Regierung überleben insgesamt dauerhaft. Und dann bleibt schon gar nicht mehr viel, wie man Schulden abbauen kann. Wachstum, aber das Wachstum wird, wenn ich mir es richtig anschaue, so in den nächsten Jahren, außer in den asiatischen Schwellenländern, überall gemäßigter bleiben, als wir das kennen. Also bleibt fast nur noch der Mechanismus über die Inflationsrate, die Schulden, die Staatsschulden abzubauen. Und deswegen trifft das natürlich auch die Bürger, die ihr Geld anlegen in was auch immer und die natürlich weniger Kaufkraft haben. Und wenn man ein Instrument hat, was eine gewisse Härte hat, Gold wird in vielfach natürlich auch in diese Richtung betrachtet, Bitcoin wird in diese Richtung betrachtet, dann ist das kann das eine gute Diversifikation fürs Portfolio sein.
Und von diesem Hintergrund müsste man eigentlich davon ausgehen, dass all diese Wertspeicher-Assets, egal ob das Aktien, Bitcoin, Gold und Immobilien und so weiter sind, unter Anführungszeichen profitieren, wenn ja. Das so weitergeht.
Und deswegen ist für mich die Maßgabe für alles, was man im Portfolio macht, eine Diversifikation. Nie auf ein Rennpferd setzen, auch wenn es wie ein Rennpferd aussieht. Auch wenn ich mir die glorreichen 7 anschaue, die Magnificent 7, die großen Tech-Werte in den USA, die im Moment alles abräumen, was abzuräumen ist. Aber sein Portfolio immer einseitig auszurichten, ist immer eine große Gefahr, denn es kommen mit Sicherheit Dinge am Markt zustande, die dann wieder für Sorgenfalten sorgen. Zum Beispiel der KI-Hype wird früher oder später in etwas nüchternere Gewässer eintauchen müssen, weil einfach die Erwartungen viel zu groß sind, wie stark die Produktivitätsfortschritte wirklich sind. Im Moment profitieren diejenigen, die das Equipment herstellen, die Server herstellen, die Chips herstellen. Und dann wird die Frage sein, wie kann man das monetarisieren? Also das wird eine Zeit lang dauern. Regulatorische Dinge spielen eine große Rolle. Datensicherheit spielt eine große Rolle. Halluzination von ChatGPT spielt eine große Rolle. Also man muss Rechtssicherheit haben von Dingen, die man anbieten möchte. Also die Highflyer sind vielleicht trotzdem ein interessanter Bestandteil des Portfolios, aber Bausteine zusammenzusetzen, und das ist ja die Portfoliotheorie allgemein, dass man verschiedenste Anlageklassen Part und deren Diversifikationseffekte nutzt. Dazu können Bitcoin zählen, Aktien zählen, Anleihen zählen, Private Assets zählen, Gold zählen, Rohstoffe zählen, was auch immer man dort hat. Aber eine möglichst breite Aufstellung im Portfolio ist langfristig sicherlich interessant und relevant.
Jetzt ganz kurz zurück zur finanziellen Repression. Das, was du da beschrieben hast, ist dann der Grund dafür, warum dann irgendwann die Ökonomen rauskommen und sagen, ja, vielleicht sollten wir die Inflation doch auf 3% oder 4% festlegen, nicht? Aber was mich interessiert ist, funktioniert das überhaupt? Weil das, was du gerade beschrieben hast, dieses Rausinflationieren aus den Schulden ist eine Theorie, aber das geht nur dann, wenn die Inflation schneller steigt als die Schulden.
Genau. Das ist so und es funktioniert auch nur so lange, bis die Leute dann verstehen, dass dieser Inflationseffekt dauerhaft gegeben ist und dann werden sie versuchen, über Instrumente wie Währungen oder ähnliche Dinge diese Effekte auszuspielen. Also dauerhaft funktioniert es natürlich nicht. Insofern, also Inflationsschutz ist eigentlich die Maßgabe im Portfolio schlechthin. Und Realwerte bieten den besten Inflationsschutz ganz einfach. Und Aktien sind einfach auch Realwerte, muss man sagen. Ich mache besonders Werbung auch für Aktien natürlich, weil das, wie gesagt, der Baustein ist, den ich am meisten hier vernachlässigt sehe insgesamt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man eine Perspektive hat, die über 5-10 Jahre hinausgeht, dass man einfach auf Instrumente setzt, die sich dauerhaft auch bewährt haben.
Ihr habt eure Mutterfirma hat ja auch einen Bitcoin-ETF an der Wall Street gelistet. Ich glaube, er ist sogar der zweite oder der drittgrößte, wenn man jetzt Grayscale mitrechnet oder nicht.
Ja.
Merkt ihr auch in Europa steigende Nachfrage? Ihr habt hier auch ein ETP oder ETN-Produkt. Merkt ihr da steigende Nachfrage?
Wir merken, dass die Gespräche in diesen Bereichen zunehmen. Das Interesse nimmt wieder stärker zu, aber das ist ein bisschen korreliert auch an den Kurs, muss man sagen. Also das Interesse war groß in der ersten starken Phase vor 2 Jahren ungefähr. Da war ein größeres Interesse da. Dann kam dieser berühmte Krypto-Winter, wo Bitcoin wieder auf $18.000 runterging ungefähr.
Good old times.
Genau.
Die wünschen wir uns zurück, diese Kurse.
ja, wenn man aus heutiger Sicht betrachtet, selbstverständlich. Aber da haben die Gespräche erstaunlicherweise oder wahrscheinlich nicht überraschenderweise stark abgenommen. Ja. Aber mit dieser Zunahme haben sich auch die großen Bitcoin-Gegner so ein bisschen stärker zurückgezogen, weil sie einfach gesagt haben, okay, das Ding geht vielleicht doch nicht weg, so wie ich es vermutet hätte. Es gibt ja einige, die da stehen und sagen, das Zeug ist wertlos. Ja. Es verkörpert keinen Wert. Es ist nur das Vertrauen darauf, dass einer es zu einem höheren Preis dir abkauft, als du es gekauft hast. Das ist natürlich richtig, aber das ist ja auch die Basis von Währungen, von Geld und von allem. Das Vertrauen, das man in den Staat hat, ist natürlich größer, als das man vielleicht beim Bitcoin hat.
Entschuldigung, ich hatte was im Hals.
Das sage ich mal jetzt aus Sicht von Leuten, die das so argumentativ unterlegen, aber mag dahingestellt sein, aber genauso ist es eine Vertrauensfrage letzten Endes. Aber jetzt, wo der Bitcoin-Kurs wieder stärker zurückgekommen ist, glaube ich, haben sich doch dann viele von diesen Kritikern auch ein bisschen stärker zurückgezogen, obwohl sie, glaube ich, immer noch das Gleiche sagen, aber vielleicht weniger lautstark. Und damit ist das Ding gibt es jetzt 15 Jahre und letzten Endes ist es, einige Kryptowährungen sind gekommen und gegangen. Der Bitcoin ist bis jetzt geblieben und das Halving hat jetzt auch wieder stattgefunden. Also insofern werden auch die zusätzlichen Bitcoins, die so in den Markt kommen, jetzt immer weniger und irgendwann ist halt mal Schluss bei 21 Millionen. Das ist einfach schon, also wenn man es mal rein von der Angebots-Nachfrage-Kurve sieht, ist es schon eine interessante Limitierung und damit ja eigentlich eine harte Währung, wenn man es denn als Währung begreift.
Ja, weißt du, was lustig ist, das wird auch ganz gerne vergessen. Diese 21 Millionen werden dann geschürft tatsächlich bis 2140.
Genau.
Aber bereits in 10 Jahren sind 99% geschürft. Das heißt, du hast eine de facto Begrenzung dann schon und dann hast du noch über mehr als 100 Jahre wird 1% geschürft, aber das ist quasi bedeutungslos mit dem, was schon da ist.
Also, und vielleicht ein Argument noch, wir sehen den Bitcoin hierzulande natürlich auch mit anderen Augen als in anderen Ländern, wo es vielleicht eine viel größere Rolle spielt, wo vielleicht gar kein Banking in der Form stattfinden kann, wo Leute keinen Zugang zum Finanzsystem haben, wo solche Instrumente durchaus helfen können, gewisse finanzielle Hürden zu überwinden. Die Sorgen haben wir natürlich nicht. Wir haben natürlich ein ausgebildetes Bankensystem, wir haben Zugang zu Finanzen und können da mit ganz anderen Augen drauf schauen. Aber das haben ja viele Länder gar nicht. Und von daher ist es ein Instrument, was denen durchaus auch hilft, ihre finanziellen Sorgen zu überwinden.
Jetzt habe ich das vorher schon erwähnt, ihr bietet ja eigentlich in Europa mit dem Fidelity Bitcoin, ist es ETN oder ETP? Exchange Traded Product. Mhm. Ein Produkt an, das sehr ähnlich ist dem ETF, sich aber durch einen Faktor unterscheidet. Kannst du das kurz erklären?
Also der ETF ist in Europa auf ein Produkt nicht zugelassen. Es gibt also in Europa keine Möglichkeit, ein ETF auf ein einzelnes Instrument zu lancieren. Das ist aus anlagerechtlichen Bedingungen heraus nicht möglich. Die Amerikaner können das.
Kannst du erklären, weißt du wieso? Weil ich habe bis jetzt niemanden gefunden, der mir das erklären kann.
Ich weiß nicht wieso, aber es hat wahrscheinlich was mit Diversifikation zu tun und der Tatsache, dass ETFs dem Anleger auch oder der Anlegerin eine gewisse Diversifikation bieten soll. Und wenn ich nur ein Instrument habe, was drunter liegt, sei es Gold, sei es Bitcoin, was auch immer, ist die vielleicht nicht gegeben. Also ich sage es mal, ich versuche es mal mit der aufsichtsrechtlichen Brille zu sehen. Das wäre meine Vermutung. Und deswegen ist in Europa die Regelung strenger, dass keine ETFs auf einzelne Produkte aufgelegt werden können. In den USA gibt es ja diese ETFs. Insofern sind dort die Regelungen etwas lockerer ausgelegt.
Und was ist dann der Unterschied zum ETP, den es schon gibt in Europa?
Also der ETP ist kein Sondervermögen, der ETF ist Sondervermögen. Insofern ist es rein rechtlich in einem Konkursfall natürlich viel stärker abgesichert, der ETF, als der ETP. Mhm. Und insofern ist es natürlich rechtlich interessanter, den ETF zu halten als einen ETP. Da hat man ein größeres Risiko, in dem Sinne Emittentenrisiko einfach.
Aber das ist ja eigentlich dann aus EU-Sicht wieder Blödsinn. Weil wenn die sagen, wir dürfen nicht den ETF halten und dann hat man da ein größeres Risiko.
Gut, aber das ist jetzt das kann der Anleger selbst entscheiden am Ende. Insofern ist der ETP geeignet für alle, aber er hat nicht die gleichen aufsichtsrechtlichen Vorteile wie ein ETF in Europa, weil er kein Sondervermögen ist.
Ich wüsste jetzt nicht, ob das jemals schon passiert ist, dass ein ETF-Herausgeber in Konkurs gegangen ist und man dann die einzelnen Aktien ausgefolgt hat von einem S&P 500 ETF oder so. Ich weiß es nicht.
Es gab, glaube ich, schon mal einen Fall damals in der Finanzkrise, wo ein ETF-Anbieter seine Leistungen nicht mehr vollziehen konnte. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine, es gab damals mal einen Fall, wo dieses Emittentenrisiko tatsächlich sich dann manifestiert hat.
Und was ihr aber auch anders macht bei Fidelity, weil ihr seid ja wirklich seit 2015 in Bitcoin, in Amerika vor allem schon sehr stark vertreten. Ihr seid die einzigen, glaube ich, die ihre eigene Custody machen. Alle anderen legen ihre Bitcoin zu Coinbase.
Ganz genau. Wir haben die eigene Custody. Die sind sozusagen abgesichert, liegen auch tatsächlich physisch in einem Tresor und sind dazu noch versichert. Also das Produkt ist in dem Sinne von unserer Custody her ja, absolut abgesichert.
Auch die für die ETPs?
Ja, genau.
Sind das eigentlich dieselben quasi? Ist das dieselbe Storage?
Oder die Fidelity Digital Assets ist die Tochtergesellschaft, die für beide sozusagen die Custody macht.
Okay, verstehe. Ist das dann auch für europäische institutionelle Investoren interessant, in so einen ETP zu gehen? Ist das genauso interessant wie der ETF in Amerika?
Ja, denn die grundsätzlichen Grundlagen sind ja gleich. Das unterliegende Instrument ist gleich. Und wenn sich ein institutioneller Anleger, und ehrlich gesagt ist es nur für den auch ausgerichtet, weil für Privatanleger ist dieser Bitcoin-ETP eigentlich gar nicht gedacht. Er ist normalerweise eher für institutionelle Anleger gedacht. Insofern ist die Zielgruppe ganz klar definiert, dass es eigentlich vornehmlich institutionelle Anleger sein sollten.
Und das heißt, wenn du sagst, die Nachfrage ist damals gestiegen und dann wieder gefallen, dann reden wir da auch von Profis.
Ja, ganz genau. Wir reden von unseren institutionellen Anlegern, ja.
Es ist trotzdem erstaunlich, dass auch Profis dann, wenn der Preis runtergeht, das Interesse verlieren.
Es ist gar nicht erstaunlich. Die Psychologie spielt im Aktienmarkt immer eine große Rolle. Auch bei den Profis ist es so. Und erst recht, glaube ich, bei einem Instrument, was noch nicht so etabliert ist, wo man sich wirklich nach und nach versucht, erst damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das Wissen um Bitcoin ist nach wie vor sehr gering ausgeprägt in der Breite. Und die Leute, die sich damit intensiver beschäftigen, die werden zunehmend mehr. Aber wenn ein Instrument noch nicht etabliert ist, dann werde ich vorsichtiger, sobald da gewisse Warnsignale sich abzeichnen. Und das war wahrscheinlich in den Kursverfällen insgesamt so.
Ja, ich meine, aus der Sicht von jemandem, der jetzt da nicht extrem tief drinnen steckt, war es natürlich so, als dann FTX und diese ganzen anderen Buden zusammengeklappt sind, da gab es kurz wieder die Phase, wo sich gedacht hat, okay, geht Bitcoin jetzt komplett unter?
Ja, es ist ja, also man fühlt sich ein bisschen zurückerinnert. Das waren so fast so ein bisschen Wild-West-Methoden, wo wirklich man fühlt sich so ein bisschen an einen neuen Markt erinnert, wo dann Dinge aufgekommen sind, die ganz groß rauskamen. Einige haben sich dann dran gehängt und natürlich auch mit unlauteren Businessmodellen dann offensichtlich dann sich Geld erschlichen, wenn man so will. Und die mussten dann erstmal vom Markt verschwinden. Aber wahrscheinlich gehört das auch zur Etablierung eines Instrumentes dazu, dass es erstmal vielleicht auch Leute gibt, die sich dranhängen und nicht in der bestmöglichen Art und Weise für ihre Anlegerinnen und Anleger da sind und die dann erstmal verschwinden müssen, bis sich dann langfristig ein Instrument etablieren kann.
Weißt du, der neue Markt ist auch so eine Sache. Der ist so eine Art unserer Geschichtsstunde, der jetzt in letzter Zeit immer wieder auftaucht. Ja. Du hast schon erwähnt, du warst damals schon dabei. Und das ist, der wird so wie die Telekom-Aktie, so synonym für eigentlich gescheiterte deutsche Aktienkultur. Aber richtig. Eigentlich, der Fehler war, ihn aufzulösen. Der Fehler war, nicht dran zu bleiben, sondern, weil so hätten wir heute eine deutsche Nasdaq.
Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Wallek bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der In Gold We Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Marc uns mit dem Bitcoin Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle, eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Oven Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit Was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten.
Ja, das ist absolut richtig. Aber ja, das ist das Schicksal. Ich glaube auch, man hätte viel mehr draus machen können und viel mehr draus lernen können und wenn man es gescheit aufgearbeitet hätte, aber es ist so hier nicht passiert und in Amerika ist der Umgang ein ganz anderer mit dieser Anlageklasse und die Nasdaq ist dort etabliert und auch wenn sie schon viele Abstürze hinter sich hat, ist sie nach wie vor ein sehr, sehr bekanntes und populäres Instrument.
Du hast ja gerade von der Magnificent Seven geredet. Ja. Derzeit ist die Nasdaq das Einzige, was noch wächst.
Das stimmt. Das stimmt. Und ja, diese Gigacaps haben natürlich auch, weil es öfter auch mal damit verglichen wird mit der Dotcom-Blase von damals, haben natürlich ganz andere finanzielle Grundlagen. Ich meine, eine Apple, die kann jetzt irgendwie 110 Milliarden Dollar Aktienrückkäufe machen. Oder das ist wirklich etwas, was von der Größenordnung her einfach irre ist. Und diese finanzielle Grundstock, die Cashflows, die von diesen Unternehmen einfach erwirtschaftet werden, die Businessmodelle, die sich über Jahre etabliert haben, sind schon einzigartig, muss man echt sagen. Und sind fast alles Monopole für sich. Also fast, das ist natürlich nicht der klassische Begriff, aber das ist schon was anderes von der finanziellen Grundlage her als damals, wo jedes Unternehmen, was irgendwie ein Dotcom im Namen hatte, mit irgendwelchen Kursgewinnverhältnissen von 300 aufgeblasen wurde.
So, und jetzt schauen wir mal ganz woanders hin. Was um alles in der Welt ist in Japan los?
Das ist ein harter Schwenk jetzt, aber es ist in der Tat ein sehr interessanter Markt momentan. Der japanische Aktienmarkt hat erst im März diesen Jahres es geschafft, seinen alten Höchststand von Dezember 1989.
Nominal?
Ja. Man möge sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Damals waren 39.000 im Nikkei 225 der Höchststand. Der Kurs wurde seit 89 nie mehr erreicht. Erst im März dieses Jahres. Und wenn man sich überlegt, wie viele andere Börsen in der Zwischenzeit sich vervielfacht haben, dann hat Japan sehr stark gelitten in den letzten Jahren. Sie haben diese Deflationsspirale gehabt, sind damals nach diesem Immobilienboom und Bust haben sich nicht erholen können. Erst unter Premier Abe, so in den 10er Jahren, hat Japan angefangen, Reformen im Unternehmenssektor zu vollziehen, hat versucht, die Inflationsraten wieder nach oben zu bringen. Und erst jetzt ändert sich das Szenario spürbar. Japan ist auch der letzte Markt, der mit Negativzinsen operiert hat, bis jetzt vor kurzem noch im Jahr 2024. Und die letzte Bastion der Negativzinsen ist jetzt in Japan auch gefallen. Das heißt, dort werden die Zinsen langsam nach oben angepasst, weil die Inflationsraten eben stärker steigen. Und das hat meines Erachtens nach einen sehr nachhaltigen Effekt auf die Aktienmärkte. Durch steigende Zinsen werden die Anleihenmärkte unattraktiv in Japan. Und damit fließt eigentlich vermehrt Geld in die Aktienmärkte, was die Japaner sehr zu spüren bekommen. Außerdem werden gerade so steuerbegünstigte Instrumente, wo auch Japaner in Aktien investieren können, gefördert. Also aus meiner Sicht hat Japan noch einen längerfristigen Aufschwung vor sich.
Am Aktienmarkt. Aber hat sich der Yen massiv abgewertet?
Doch. Das ist der Preis, der in Japan bezahlt werden musste. Über diese Niedrigzinsen und diese großen Zinsdifferenzen ist sehr viel Geld abgeflossen aus Japan und sehr viel sehr stark hat der Yen dadurch abgewertet. Das ist vollkommen richtig. Und im Moment ist es auch so, dass die japanische Notenbank am Markt wohl interveniert. Man hat noch keine Bestätigung dafür abgegeben, aber für mich waren die Bewegungen der letzten Wochen relativ auffällig. Wir sind mal von 150 auf 160 Yen pro Dollar gefallen und als die 60er-Marke da geknackt war, gab es dann plötzlich einen riesigen Sprung auf 154 wieder. Das sieht sehr stark nach Interventionen aus. Mhm. Also die japanische Notenbank tut alles, um den Yen zu stärken, weil so gut es für die Exportindustrie auch ist, wenn der japanische Yen billig ist, aber auf Dauer ist es natürlich kein gutes Rezept, weil viel Geld dann eher abfließt.
Dann fließt das Geld ab und geht doch nicht in japanische Aktien?
Nein, also in dem Fall ist es dann so, wenn der Yen und die Zinsen nicht attraktiv sind in Japan, dann fließt das Geld woanders hin, wenn die Zinsdifferenzen groß sind. Das betrifft jetzt vor allem Anleiheinhaber, sage ich mal. Aber Aktien profitieren ja eigentlich davon aktuell. Aktien profitieren von dem Aufschwung, von den Unternehmensrestrukturierungen und von der Tatsache eben, dass die Inflationsraten wieder steigen. Also trotzdem, als Anleger und Anlegerinnen und Anleger muss man sich die Frage stellen, wie gehen wir mit der Währung um? Weil wenn ich in einen Markt investiere, dessen Währung abwertet, habe ich dann natürlich gewisse Kursverluste hinzunehmen. Aber ich vermute mal, diese Bewegung bei den Zinsen wird langsam stattfinden und sich dauerhaft etablieren. Deswegen sehe ich beim Yen jetzt so viel Abwertungspotenzial von hier aus auch nicht mehr unbedingt. Also die Zinsdifferenzen werden eher geringer. Wenn sagen wir mal, die US-Zinsen irgendwann runterkommen und die japanischen Zinsen irgendwann raufgehen, dann sollte diese große Währungsdifferenz dann irgendwann schwinden.
Aber ein Urlaub in Japan ist jetzt günstiger als je zuvor.
Hervorragend. Also wer nach Japan jetzt reisen möchte, sollte es tun, solange die Währung noch günstig ist. Denn früher war mal, in den 90er Jahren war mal ein Japan-Urlaub das teuerste, was man machen konnte. Da war Tokio eine der teuersten Städte überhaupt. Inzwischen lohnt es sich hier hinzufahren, weil man tatsächlich für sein Geld viel Yen bekommt.
In den 90er Jahren, als wir noch D-Mark und Schilling hatten, da war ich ein Teenager und da waren wir mit der Familie in Amerika, weil der Schilling so stark war. Ja. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, die Amerikaner haben natürlich viel, viel richtig gemacht auf der einen Seite. Sie haben viel Geld investiert, viel in den eigenen Wirtschaftskreislauf gepumpt, aber im Moment geht es mit den Schulden auch so ein bisschen in die falsche Richtung. Also die Amerikaner nehmen im Moment Schulden auf wie verrückt. Die Schuldenquote ist auf 120% zum Bruttoinlandsprodukt gestiegen. Die Defizitquote ist im Schnitt der letzten 4 Jahre irgendwie bei 9%, aktuell so bei ungefähr 6%. Das sind hanebüchene Zahlen, möchte man sagen, und jenseits aller Maastricht-Kriterien. Also bisher hat sich noch nicht in irgendwelchen Schwächephasen des US-Dollars manifestiert, aber weil der Dollar eben einfach noch großes Vertrauen genießt als internationale Währung. Aber eine solche Schuldenpolitik lässt sich dauerhaft nicht wirklich gut fortsetzen.
Aber was bedeutet das? Also
im Moment kann die Notenbank natürlich beliebig noch auch nachdrucken, das ist ganz klar. Also eine Notenbank kann die eigene Währung so stark unterstützen, wie es nur möglich ist. Aber auf Dauer schwindet dann vielleicht auch das Vertrauen in die Währung. Das kann passieren, dass die Ratingagenturen Abwertungen vornehmen von den Staatsratings in den USA. Wir haben ja schon einen Notch geringer. Und die Frage ist, wenn das absehbar nicht funktioniert, dass man die Schulden wieder in den Griff bekommt, dann könnte es sein, dass wir von den Ratingagenturen weitere Downgrades sehen werden. Das wäre natürlich äußerst ungesund und würde sicherlich auch eine Flucht aus dem Dollar bedeuten. Aber da sind wir noch lange nicht.
Aber jetzt sagen wir mal, Bitcoin vergessen wir jetzt mal kurz, ungern, aber wir vergessen es mal kurz, weil das wäre natürlich die Antwort. Aber wenn ich aus dem Dollar flüchte, wo flüchte ich denn hin?
Das ist eine sehr gute Frage, denn es ist bisher keiner anderen Währung wirklich gelungen, eine Alternative zu der Leitwährung Dollar zu etablieren. Der Euro, sage ich mal, mit Einschränkungen. Die Chinesen haben es lange versucht. Sie versuchen es jetzt über die digitalen Währungen irgendwo hinzukriegen, dass sie da auch andere mit ins Boot nehmen können. Aber letzten Endes sind es ja auch staatlich kontrollierte Währungen. Also es gibt im Moment tatsächlich keine große Alternative. Aber man sieht an Bewegungen wie beim Bitcoin oder beim Gold, dass die Leute tatsächlich auch zunehmend versuchen, sich gegen solche Dollarrisiken abzusichern. Ja. Denn das Gold dürfte in der Phase wie jetzt aktuell nicht so stark steigen, weil die Realzinsen nach oben gehen. Und das bedeutet, dass die Opportunitätskosten, also die Kosten, Gold zu halten, größer werden, weil ich in anderen Instrumenten halt Renditen bekomme, Zinsen bekomme, Dividenden bekomme, die ich im Gold nicht bekomme. Gold lebt allein zum Beispiel von der Wertsteigerung. Also steigt Gold im Moment, obwohl es eigentlich gegen die fundamentalen Korrelationen spricht. Das heißt für mich so ein bisschen im Umkehrschluss, dass da hinter den Kulissen ein paar Leute versuchen, auch Zentralbanken wohlgemerkt, versuchen, ihre Dollarbestände in Gold zu tauschen und Gold zu etablieren als Werterhaltungsinstrument.
Gut, also müssen Sie nicht etablieren, das hat sich ja schon seit 5000 Jahren etabliert.
Aber entgegen den Trends, sage ich mal, eines stärkeren Dollars, der im Moment immer noch der Fall ist, und entgegen des Trends der höheren Realzinsen, weil normalerweise funktioniert Gold in so einem Szenario nicht.
Tatsächlich, die Zinsen waren sehr, also so hoch wie schon seit vielen Jahren nicht mehr, plötzlich steigt Gold auf ein Alltime-High, aber auch eben die Aktien und Bitcoin. Und das, also ich mir das, als ich das gesehen habe, wir hatten da einige Tage, als wir wirklich, also S&P 500, Gold und Bitcoin waren gleichzeitig auf einem Alltime-High. Das ist ja, also für mich ist das nur Inflation. Da wird einfach Geld gedruckt. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo wird da ordentlich reingeschüttet.
Naja, also dieses Defizit spricht ja sehr dafür, dass man Schulden aufnimmt, sehr viel Schulden aufnimmt und in die Wirtschaft reinpumpt, aber dieses Geld hat keinen guten Multiplikatoreffekt. Was heißt das? Also, wenn ich einen Dollar Schulden aufnehme, dann erwarte ich, dass da mehr als ein Dollar Umsatz am Schluss rauskommt, damit ich eine gewisse Rendite erziele mit meinem Investment. Analysen zeigen, dass wir momentan für 2,50 Dollar, die wir Schulden in den USA aufnehmen, nur ein Dollar zusätzlichen Umsatz herausbekommen. Das heißt, der Multiplikatoreffekt ist eigentlich negativ. Mhm. Ich muss mehr Schulden aufnehmen, als am Schluss dabei rauskommt. Und das funktioniert auf Dauer auch nicht. Und das ist auch der Grund, warum im Moment wieder so ein bisschen Stagflationsgefahren am Markt erscheinen. Das Wachstum wird ein bisschen geringer, die Ausbeute aus dem Geld, aus den Investitionen wird geringer. Aber die Inflation kommt nicht wirklich stark runter. Und Stagflation ist wirklich ein sehr schwieriger Umstand, der von den Zentralbanken am besten auch bekämpft werden müsste. Weil stagnierendes Wachstum, aber steigende Inflation ist eine besonders gravierende Form. Nur Deflation ist noch schlimmer, aber Stagflation ist wirklich kein gutes Instrument, weil da die Zentralbanken nicht genau wissen, sollen sie jetzt die Zinsen steigern, um die Inflation zu bekämpfen, oder sollen sie sie senken, um die Wirtschaft anzukurbeln? Also man steht genau in der Mitte und der Weg, den man einschlägt, könnte genau der falsche sein.
Jetzt muss ich auch ganz kurz auf dieses, weil du sagst, nur Deflation ist noch schlimmer, ja. Ich mir schon, also es gibt viele Argumente in dieser Kreditgeldstruktur, warum Deflation schlimm ist, aber gleichzeitig, jetzt beschweren wir uns seit 3 Jahren über Inflation. Inflation heißt, Geld wird weniger wert, Preise steigen. Da kann man doch nicht sagen, Deflation ist schlimm, wenn die Preise wieder sinken. Das ist ja das, was die Leute wollen.
Nein, ich glaube, die Leute wollen natürlich sinkende Preise, aber für eine Wirtschaft ist das Gift. Ich sehe es gerade an China zum Beispiel. In China ist Deflation gerade ein Problem. Wir haben seit 3 Quartalen deflationäre Tendenzen. Der Konsument streikt. Die Chinesen horten ihr Geld. Und das ist das, was bei einer Deflation passiert. Man kauft nicht, weil man weiß, in einer Woche, einem Monat wird das Gut billiger. Also kaufe ich es lieber da. Und wenn es dann nochmal billiger wird in einem Monat, dann kaufe ich es wieder nicht. Dann wird die Kaufentscheidung auf Ewigkeiten rausgezögert. Und so ist der Konsum unterbrochen. Das heißt, eigentlich ein gesunder Wirtschaftskreislauf funktioniert am besten, wenn es eine moderate Inflation gibt. Preissteigerungen sorgen dafür, dass die Leute jetzt kaufen, weil sie wissen, die Preise steigen weiter. Und bei so 2-3%, hatte ich es ja vorhin mal angesprochen, so ganz grob, ist, also 2% laut Zentralbanken, ist ein Inflationsniveau erreicht, mit dem eine Wirtschaft gut funktionieren kann. Deflation ist definitiv das falsche Rezept.
Aber wenn ich Hunger habe, kaufe ich das Brot trotzdem, auch wenn es übermorgen billiger
wird. Basisgüter sind natürlich in dem Fall ausgenommen, weil die muss jeder haben. Es geht mehr um die diskretionären Konsum, um das, was man sich kaufen kann, möchte, aber nicht muss.
Ja, iPhone kaufe ich mir auch permanent ein neues, obwohl ich nicht muss.
Das mag für dich der
Fall
sein.
Und es billiger wird, ja, aber das ist ja offenbar die Treibende. Also ohne iPhone würde die US-Wirtschaft schon am Boden liegen. Ja. Und die chinesische auch so. Ja. Also das Argument ist, es gibt offenbar viele Ausnahmen zu dem Argument.
Naja, also die Preise steigen moderat und die Leute kaufen es trotzdem. Das ist, ich weiß nicht, bei fallenden Gütern, Leuten, die jetzt vielleicht nicht über die Vermögen verfügen, die über die andere Leute sprechen, das ist schon was anderes, ne? Also wir reden ja schon von einer breiten Bevölkerungsschicht, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeiten hat, Geld auszugeben, wie vielleicht Vermögendere. Also eine Volkswirtschaft lebt ja von dem gesamten Konsum und Deflation ist immer ein großes Problem. In Japan haben wir es gesehen für ganz lange Zeit, in China haben wir es übergangsweise momentan auch. Also Inflation ist schon das Prinzip, was gelten sollte.
Im herrschenden Geldsystem, aber die was ist das, warum ist es in China überhaupt? Woher kommen diese deflationären Tendenzen?
Die Chinesen haben ein bisschen Angst momentan vor der Zukunft. Es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, es gibt eine unsichere Wirtschaftslage. Ich meine, das Wachstum hat sich über den Immobilienbereich sehr stark reduziert. Die chinesischen Institutionen und Regierungen haben versucht, dass diese Kreditblase am Immobilienmarkt platzen zu lassen in einer Art und Weise, dass keine großen Kollateralschäden passieren. Es sind natürlich trotzdem Kollateralschäden passiert. Ein paar Entwickler sind pleite gegangen. Das wird jetzt versucht, geordnet abzuwickeln. Aber der Immobiliensektor war für China immer das Wichtigste, weil sowohl institutionelle Anleger als auch Privatanleger ihren größten Vermögensanteil in den Immobilien hatten. Und solange die Immobilienpreise gestiegen sind, hat das wunderbar funktioniert. Aber als die Immobilienpreise dann nicht mehr stiegen, sondern eher gefallen sind, war das ein Problem. Und die Chinesen haben dann angefangen, nicht mehr Kredite aufzunehmen, um Immobilien zu kaufen, sondern die Sparrate hochzufahren. Das heißt, die Chinesen haben im Moment eine sehr hohe Sparquote und konsumieren nicht mehr. Es sind also eine Art Käuferstreik auch getreten, kann man sagen. Und das ist etwas, was die Inflation, was die Deflation jetzt sozusagen mit sich gebracht hat. Aber die chinesische Volkswirtschaft soll ja von Staatsseite aus umgepolt werden von einer exportorientierten Industrie hin zu einer mehr binnenmarktorientierten Politik. Und das funktioniert nur, wenn die Käufer natürlich auch mitmachen und die Chinesen gestärkt werden sozusagen finanziell. Aber im Moment ist die Unsicherheit einfach noch zu groß. Und ich glaube, da muss der Staat noch ein paar mehr Dinge unternehmen, um dieses Vertrauen wieder mit sich zu bringen. Zum Beispiel im Immobilienbereich auch vielleicht mit bestimmten Wertgarantien arbeiten oder ähnliche Dinge, damit sozusagen auch die Profi-Anleger nicht ständig Teile ihres Portfolios verkaufen müssen, um sozusagen für Liquidität zu sorgen.
Ist diese Immobilienspekulation nicht komplett bescheuert?
Man könnte es so sagen. Es ist sehr ungesund sicherlich und es hat auch der Staat erkannt, weswegen er dann irgendwann gesagt hat, ich muss versuchen, diese Art der volkswirtschaftlichen Entwicklung zu bremsen, weil man sich, man gesehen hat, dass es Blasen verursacht, die dann einfach nicht mehr zu kontrollieren sind. Und deswegen glaube ich auch, dass das, was die Regierung dort gemacht hat, insgesamt eine gesunde Entwicklung war, auch wenn es die chinesische Volkswirtschaft sehr viel Wachstum kostet. Mhm. Wir hatten früher Wachstumszahlen von 10% teilweise und wir sind jetzt bei einem Niveau von ungefähr 5%, die für dieses Jahr auch angesagt sind, plus minus. Und ich glaube, das ist das neue Niveau, mit dem die Chinesen nach vorne hin operieren werden. Also man hat sozusagen das Wachstum um jeden Preismodell hat man jetzt ersetzt durch dieses Wachstum mit einer gewissen finanziellen Stabilität Modell, die jetzt nach vorne hin eher relevant sind.
Jetzt kommen wir noch zum Abschluss noch zurück. Jetzt waren wir schon in Amerika, wir waren in Japan, wir waren in China. Jetzt kommen wir zurück nach Deutschland. Mhm. All diese Dinge kommen dort zusammen. Also interessanterweise sagst du, die Chinesen horten ihr Geld, die Deutschen horten ihr Geld ja auch. Die Deutschen haben über 1000 Milliarden auf irgendwelchen Sparbüchern und etc. Österreicher genauso.
Ja.
Warum ist das in dem Fall nicht schlecht oder ist es eh schlecht?
Es ist schlecht, aber die Deutschen sind ja insgesamt vermögender, sage ich mal insgesamt. Und trotzdem, also wie die Deutschen wirtschaften, ist natürlich auch nicht gut. Also sie sind, sie haben ihr Geld nicht in den Aktienmarkt investiert, sondern viel Geld liegt auf Sparbüchern, auf Girokonten oder irgendwo zinslos herum.
Oder in Immobilien.
Und wird entwertet. Oder in Immobilien. Ja. Das muss aber nicht schlecht sein. Insofern, die Allokation des typischen deutschen Sparers, der typischen deutschen Sparerin ist nach unseren Gesichtspunkten nicht optimal.
Und die Industrie leidet, weil wir haben jetzt besprochen, wie schlecht es eigentlich in Amerika aussieht und in China sieht es schlecht aus und trotzdem hast du vorher erwähnt, das Symbolbild, also die deutsche Autoindustrie ist das Symbol für Deutschland. In Deutschland wurde das Auto erfunden, ja, und nach den neuesten Meldungen zufolge fahren die Deutschen bald mit chinesischen Elektroautos durch Stuttgart und München. Also irgendwas läuft da massiv schief.
Ja, die Deutschen ruhen sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus, aber sie drohen nach und nach den Anschluss zu verlieren. Ich glaube, wir haben in bestimmten Fragen, was Digitalisierung betrifft, was Innovation betrifft, haben wir nicht die PS auf der Straße, die wir bräuchten, um irgendwie auch nur mithalten zu können. Und dazu kommt noch vielleicht erschwerend, dass wir innerhalb der Eurozone auch keine kohärente Strategie haben. Wenn man sich wenigstens als Eurozone in irgendeiner Art und Weise koordinieren könnte, abstimmen könnte, sich einig wäre, in welchen Bereichen man Akzente setzt oder nicht, dann könnte man sich vielleicht so als dritter Block neben den USA und China irgendwo etablieren. Aber das sehe ich im Moment einfach auch nicht. Und als kleines Deutschland ist man sowieso noch viel weniger oder ist man viel mehr noch ausgeliefert den Strömungen. Und dann werden natürlich über Subventionen versucht, vielleicht auch ausländisches Kapital ins eigene Land zu holen, über Chipfabriken, über Autofabriken, Tesla, Intel, sage ich nur. Aber das sind natürlich nur Übergangsmaßnahmen. Am Ende geht das Thema Innovation ein bisschen an uns vorbei.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also es fehlt doch einfach diese Startups, diese Internetgeschichten, diese Innovation im Softwarebereich. Ja. Ich meine, ich komme noch aus einer Zeit, da hättest du dir niemals ein französisches Auto gekauft und auf die Idee, dir ein amerikanisches zu kaufen, wärst du nicht mal im Traum gekommen.
Ja. Ja? Ja.
Und jetzt fahren die Leute mit Tesla durch die Gegend.
Das stimmt. Also dieser Trend ist tatsächlich irgendwie über uns hereingebrochen. Aber ich muss sagen, jetzt mal zum Thema Innovation. In Deutschland ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben eine ganze Menge an schlauen Köpfen, klugen Gründern, Gründerinnen. Wir haben vor allen Dingen auf der wissenschaftlichen Seite immer noch relativ viele Vorteile. Auch im Bereich KI sehe ich, dass viele Forschungsinstitute wirklich führend sind, was wissenschaftliche Thesen am Markt betrifft. Aber wo die Übersetzung fehlt, ist dann von da aus es umzumünzen in Unternehmensideen, Venture Capital, was sozusagen, also wenn es gute Ideen gibt, werden die sofort von den Amerikanern weggekauft oder werden von woanders unterstützt. Das heißt also, diese Etablierung mit Kapital, Dinge zu unterstützen, Innovationen und so weiter, die ist hier einfach nicht gegeben. Und da kommt dieses Thema Aktienkultur schon wieder mit zum Vorschein, weil einfach die Kultur hier nicht entsprechend ausgerichtet zu sein scheint. Hier sage ich, wir sind in Österreich, aber ich meine natürlich damit Deutschland, Österreich, ja, vielleicht im allgemeinen Verbund. Und daran fehlt es. Und solange das nicht stärker gefördert wird und wir versuchen auch diese Themen zu unterstützen von politischer Seite aus, sehe ich das Wachstum davonschwimmen.
Also um es zusammenzufassen, wie wir Österreicher sagen würden, die Lage ist hoffnungslos, aber es ist noch lange nicht ernst.
Genau.
Carsten Röhmheld, danke, dass du vorbeigekommen bist. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Nico.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.